Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 12. Was Corona mit unserer Seele macht. Von Christoph Koch und Tobias Schmitz aus Stern Nummer 14 vom 26.03.2020. Gelesen von Enrico Petters. Erst allmählich erahnen wir das Ausmaß dessen, was auf uns zukommt. Was können wir gegen die Angst tun? Wir durchleben eine welterschütternde Zeit. Das schreibt sich leicht. Verstanden haben wir es noch nicht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht von Krieg. Angela Merkel, inzwischen selbst in häuslicher Quarantäne, von der größten Herausforderung seit 1945. Aber wer kann das wirklich noch mit Erfahrung verbinden? Grundrechte sind beschnitten, Ausgangsbeschränkungen verhängt. Ansammlungen von mehr als zwei Menschen, ausgenommen Familien, sind verboten. Das fühlt sich schon realer an. Der Kampf gegen das Coronavirus, er tritt in eine neue Phase. Die Zahl der Infizierten steigt und steigt. Die Intensivstationen füllen sich. Wir befürchten, dass es in Deutschland unter Umständen mehrere hunderttausend Tote geben könnte. Und was tun wir? Wir hoffen, dass es nur die anderen trifft. Das ist verständlich, aber vermutlich nicht realistisch. Unsere Seele schaltet langsam auf Notbetrieb um. Und jetzt? Wie sollen wir umgehen mit dem, was vor uns liegt? Wir kennen uns nicht mehr aus mit Weltkrisen dieser Dimension, schon gar nicht mit solchen, die in unser Haus kriechen, die bis in den Schutzraum des Privaten vordringen. Das Virus vernichtet global Billionen an Aktien und Unternehmenswerten. Die wirtschaftlich-politischen Folgen sind nicht absehbar. Unternehmen gehen pleite, Menschen werden arbeitslos, Selbstständige bangen um ihre Existenz. Millionen Alleinlebende, Alte und Schwache werden mehr denn je auf Hilfe angewiesen sein. Der Staat verspricht Unterstützung, aber die Angst kann er nicht nehmen. Während die Amerikaner vor Waffengeschäften Schlange stehen, hoffen wir auf ein neues Gemeinschaftsgefühl, auf das Gute in uns, auf entlastende Szenen wie in Italien, wo Menschen an offenen Fenstern stehen und für andere singen oder musizieren. In vielen deutschen Städten treten die Leute seit Tagen genau um 21 Uhr an Fenster, auf Balkone und klatschen, als Zeichen der Verbundenheit mit den Ärzten und Helfern, denen das Schlimmste noch bevorsteht. Aber tief in uns fühlt es sich an, als beschwere das Virus unser Herz Tag für Tag mit immer neuen Wackersteinen. Was passiert mit uns? Wie verändert sich unsere Innenwelt durch Corona? Wir leiden gerade an einer Überdosis Weltgeschehen, sagt der Tübinger Kommunikationsforscher Bernhard Pörksen. Früher sprach man von einer digitalen Blase, die uns abschirmte von der Realität. Jetzt lösen sich alle Filter auf. Wir erleben die totale Gleichzeitigkeit von Informationen. Aus all dem medial vermittelten Wissen und Nichtwissen über Corona, das auf uns einwirkt, erwächst enorme Unsicherheit. Die auszuhalten, ist für den Einzelnen ungeheuer anstrengend. Erst kürzlich hat Pörksen zusammen mit dem Psychologen und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun das Buch »Die Kunst des Miteinanderredens« veröffentlicht. Darin findet sich ein jetzt fast prophetisch anmutendes Kapitel zur Kommunikation in Krisenzeiten. Früher habe man angenommen, dass immer mehr Information zu mehr Mündigkeit führe, so die beiden Autoren. Inzwischen aber wisse man, mehr Information berge auch das Risiko von mehr Desinformation. Je bedrohlicher die Situation erscheine, desto anfälliger werde der Mensch für Scheingewissheiten. Wir befinden uns in einem Dilemma, sagt Perksen. Einerseits sollen wir bewusst am Weltgeschehen Anteil nehmen, andererseits müssen wir selbst Informationen filtern und uns abgrenzen von dem, was zu belastend ist. Ignoranz und Indifferenz wären ebenso falsch wie die permanente Verstörung und Verunsicherung durch das Elend der Corona-Krise. Es gilt, eine Balance zu finden zwischen Engagement, Anteilnahme und Abgrenzung zum Schutz der eigenen seelischen Ressourcen. Aber diese Balance finden wir nicht von selbst. Hamsterkäufe zeigen, dass uns das innere Lot fehlt. Nach der Atemschutzmaskenwelle erlebten wir die Ravioli-Welle und den Ansturm aufs Klopapier. Außer dem Atemschutz ist nichts davon über den Augenblick hinaus knapp. Und doch mündete in Mannheim der Kampf ums Klopapier in einen Polizeieinsatz. Der Mensch ahmt in so einer Situation die anderen nach, sagt der Ernährungspsychologe Christoph Klotter. Denn tatsächlich ist ja erst einmal kein Klopapier mehr im Regal, wenn alle es haben wollen. Bei Nahrungsmitteln kommt der nackte Überlebenstrieb dazu. Wie in der höchsten Not entbrennt als erstes ein Kampf um die Kohlenhydrate. 10 Kilo Spaghetti geben kurzfristige Sicherheit. Ein archaisches, begreifbares Risiko, das Hungern, ist abgewendet. Die tatsächliche Bedrohung, das macht der Professor klar, ist nebulös und kaum zu fassen. Wo Halt finden? In Ablenkung oder Kontemplation? In der Religion gar? Schwierig. Zwar läuten im Kölner Dom und in anderen Kirchen noch die Glocken, aber sicherheitsstiftende gemeinsame Gottesdienste finden aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr statt. Ein Privatsekretär von Papst Franziskus, Ioannis Lahtisgait, hat in einer privat verschickten Nachricht bereits angemahnt, die Kirche dürfe die Menschen jetzt nicht allein mit ihrer inneren Not lassen. Viele Geistliche würden sich gerade eher wie Tagelöhner denn wie Hirten verhalten. Unverbesserlicher, wie der Schweizer Weihbischof Marian Eleganti glauben, in der Corona-Krise eine Strafe Gottes zu erkennen. Heißt, selbst schuld, dass es so weit gekommen ist. Wohl dem, der sich nicht Herrn Eleganti anvertrauen muss, sondern eine stabile Internetverbindung und entsprechende Hardware zur Verfügung hat. Über Smartphones und Tablets finden gerade Massen von Menschen virtuell zueinander. Es wird nicht nur gestreamt und genetflixt. Großeltern und Enkelkinder skypen, Freunde treffen sich zum gemeinsamen Abendessen, jeder für sich allein, aber alle verbunden über die Webcam. Ein Internetknotenpunkt in Frankfurt vermeldete kürzlich einen neuen Rekord. Der Datendurchsatz habe zeitweise bei 9 Terabit pro Sekunde gelegen, was in etwa der Datenmenge von 1125 Gigabyte entspricht. Glaubt man Fachleuten, sind unsere Netze stabil genug, um auch weiter zunehmenden Traffic zu ermöglichen. Als Ersatz für echte Begegnungen? Nein, bestenfalls als Notbehelf. Was gerade in Millionen von Haushalten passiert, ist für Kommunikationsforscher Bernhard Perksen dennoch eine spannende Entwicklung. Gerade erleben wir in Echtzeit die Doppelgesichtigkeit sozialer Medien. Die dunkle Seite ist das Teilen von Informationen aus unseriösen Quellen, Panikmache und die Weitergabe von Verschwörungstheorien. Die helle Seite die Schaffung einer digitalen Fernnähe. Wir verbünden uns, suchen Halt und Verbindung in virtuellen Räumen und schließen uns über das Internet zu neuen Gemeinschaften zusammen. Auf deren Verlässlichkeit hofft auch Annalena, Name von der Redaktion geändert, 36, aus Niedersachsen. Die Mutter einer vierjährigen Tochter gehört zu den etwa 12 Millionen Menschen in Deutschland, die unter einer Angsterkrankung leiden. Wer durch individuelle Erfahrungen oder erbliche Vorbelastung besonders empfänglich für Ängste ist, betrachte das, was in den kommenden Wochen und Monaten vor uns liegt, mit größter Sorge. Annalena war wegen Ängsten und Zwängen schon früher in einer psychosomatischen Klinik in Behandlung. »Ich hatte Herzrasen und Panikattacken«, sagt sie, »und zog mich völlig aus dem normalen Leben zurück. Jetzt kann ich wegen Corona meine Freundinnen nicht mehr treffen, was früher wirklich wichtig war für die Bewältigung meiner Angst.« Während ihres Klinikaufenthaltes merkte Annalena, dass ihre Ängste auch mit ihrer schwierigen Beziehung zum Partner zu tun haben. »Es steht die Trennung an, aber durch Corona bin ich nach wie vor auf meinen Partner angewiesen. Wir leben auf engstem Raum zusammen. Ich kann meine Tochter wegen der Ansteckungsgefahr nicht zu den Großeltern geben. Mein Partner hat noch keine neue Wohnung gefunden. Ich komme nicht zur Ruhe. Manchmal schlafe ich nur 3, 4 Stunden. Sollten die Kontaktsperren noch weiter verschärft werden, wüsste ich nicht, wohin mit meinem Druck.« Katastrophenszenarien. Was wäre, wenn? Benedikt Waldherr kennt dieses Phänomen gut. In seiner Praxis in Landshut sitzt der Therapeut gerade viel häufiger als sonst vor seinem Computer. Per Webcam bleibt er mit seinen Klienten verbunden. Waldherr ist Vorsitzender des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten, der bundesweit etwa 5.300 Mitglieder vertritt. Eigentlich hält der 65-Jährige nicht viel von Sitzungen, die über das Internet laufen. Zu unpersönlich, zu wenig Kontakt, zu wenig Möglichkeit, nonverbale Regungen beim Gegenüber zu erspüren. In der Not aber ist dem Therapeuten praktisch jeder Weg recht, um weiterhin in Kontakt mit den Menschen zu bleiben, die in diesen Tagen dringender denn je auf psychotherapeutische Unterstützung angewiesen sind. Vielen hilft schon das Gefühl, dass wir als Therapeuten verfügbar bleiben, sagt Waldherr, und manche haben auch keinen Computer oder fühlen sich mit Videotherapie unwohl. Die können bisher noch unter strengen hygienischen Auflagen zu Einzelsitzungen in die Praxen kommen. Aber wo es geht, versuche ich jetzt, andere Wege zu gehen. Eigentlich darf der Anteil von Videositzungen nur maximal 20% der Therapeutenabrechnung betragen. Aber die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat diese Regelung wegen Corona aufgehoben. Für Sitzungen am Telefon bekommen wir weiterhin kein Geld. Aber wir machen das trotzdem, sagt Waldherr. Schon der Klang unserer Stimme wirkt für manche Angstpatienten sehr beruhigend. Größere Probleme gäbe es hingegen bei der Behandlung von Kindern, die zu jung für Videotherapie seien. Bei unter 10-Jährigen ist das weder sinnvoll noch möglich. Gerade deshalb ist es notwendig, dass Eltern verstehen, wie sie ihre Kinder auffangen können. Durch Rituale, eine altersangepasste Sprache, durch Beziehung und Kontakt. Unbehagen und Unsicherheit bleiben. Könnte diese Naturkatastrophe, die in Zeitlupe abläuft, wie sie der Berliner Virologe Christian Drosten einmal genannt hat, nicht nur unser Medizinsystem überfordern, sondern langfristig viele von uns psychisch beschädigen? Die Erkenntnis der vergangenen Tage ist, wir können noch so viel Nudeln und Klopapier bunkern. Gegen ein maximal 0,00016 Millimeter großes Virus sind wir weitgehend machtlos. Damit werden unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedlich gut klarkommen. Viele Menschen erweisen sich selbst angesichts solcher Krisen als ziemlich resilient. Sie stellen sich auf die Ausnahmesituation ein und entwickeln Strategien, um sie zu bewältigen, sagt Silvia Schneider von der Ruhr-Universität Bochum. Wirkliche Sorgen mache ich mir um Menschen, die einsam sind oder nur sehr wenige soziale Kontakte haben. Oft haben sie feste Rituale, sie machen bestimmte Wege und Erledigungen, die ihnen Halt geben, und diesen Halt verlieren sie jetzt. Auch die, die gut eingebunden sind, stehen vor einer Herkulesaufgabe. Alle Lebensbereiche müssen neu austariert, Gewohnheiten hinterfragt, Bewährtes teilweise aufgegeben werden. Wie gut Partnerschaften, Ehen, Familien funktionieren, wird sich jetzt erweisen. Es bedeutet maximalen Stress, wenn beide Eltern im Homeoffice arbeiten, nebenbei den Fernunterricht ihrer schulpflichtigen Kinder managen, Hilfen geben, trösten, organisieren, in Kontakt mit alleinstehenden Verwandten bleiben und immer mal wieder argwöhnisch in den eigenen Körper hineinhorchen, während sie sich um ihren Arbeitsplatz sorgen. In China führte die Quarantäne offenbar zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt. Britische Forscher prognostizieren, die Einschränkung sozialer Kontakte könne über viele Monate notwendig werden, um die Ausbreitung des Virus nachhaltig zu verlangsamen. Das alles nagt an uns. Wir fühlen uns schutzlos wie ein Mensch, der glaubt, ohne eine Waffe einen unbekannten Planeten entdecken zu müssen. Die Erderwärmung mag uns verunsichern, aber diesem Gefühl fehlte die unmittelbare existenzielle Dimension. Der Kasseler Sozialpsychologe Ernst-Dieter Lantermann fächert auf, warum Corona eine so gewaltige emotionale Erschütterung bedeutet. Hier vermischen sich verschiedene Formen des Nichtwissens. Wir wissen noch zu wenig über das Virus. Wir wissen nicht, welche Folgen die Krise noch haben wird. Wir wissen nicht, wie wir die Situation verändern können. Und wir wissen nicht, ob wir im Notfall genügend Unterstützung von Ärzten und Pflegern bekommen werden. Aus all dem entsteht das Gefühl der Bedrohung. Es ist ein Gefühl, das uns mit früheren Generationen verbindet, uns zurück in Zeiten versetzt, die wir vom Fortschritt bezwungen glaubten. Von der Pest Mitte des 14. Jahrhunderts bis zur Hamburger Cholera-Epidemie 1892. Die Angst um die Liebsten, wenn eine Seuche drohte, sie kam früher mit den gleichen Schauderwellen, wie wir sie jetzt erfahren. Wie heute zeigte sich damals die Wehrlosigkeit in sinnlosen Ratschlägen und niederträchtigen Erklärungsversuchen. Die Geschichte vom Virus aus dem Biolabor spiegelt die Brunnenvergifter-Legenden von einst wider. Könnte in dieser Weltkrise vielleicht auch eine Chance liegen? Die drei großen Trends der vergangenen Jahre waren Individualisierung, Globalisierung und Digitalisierung, sagt Sozialpsychologe Lantermann. Es schien so, als sei jeder für sein eigenes Schicksal verantwortlich. Gleichzeitig beobachteten wir die Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts und ein abnehmendes Vertrauen in die Institutionen, die das Gemeinwesen prägen, Politik und Parteien, Verwaltung, Vereine, Unternehmen. Jetzt spüren wir, wie abhängig wir voneinander sind. Das Pendel der Individualisierung schlägt zurück. Lantermann plädiert dafür, sich der eigenen Ressourcen bewusst zu werden und auf eine Fähigkeit zu setzen, die so nur der Mensch besitze: Vertrauen. Das brauchen wir jetzt, so Lantermann. Vertrauen überbrückt die Zeit des Nichtwissens. Wichtig ist auch ein Gefühl von Kohärenz. Alles, was wir tun und wahrnehmen, hat Sinn und Bedeutung. So fühlen wir uns weniger als Spielball der Umstände. Um sich diesem Gefühl nicht aussetzen zu müssen, treffen viele Menschen gerade Vorsorge im Kleinen. Familie Hermann aus Hamburg hat einen 11 Jahre alten Sohn, der viel Bewegung braucht. Die Kinder leiden unter dieser Situation wohl am meisten, sagt Lisa Hermann. Wir haben deshalb versucht zu analysieren, was uns vielleicht in Zukunft am meisten fehlen wird: Bewegung. Und so haben sich die Hermanns ein gebrauchtes Laufband zum Joggen gekauft. Das soll auf dem Balkon stehen und die Möglichkeiten der Lebensgestaltung ein bisschen erweitern, sollte es weitere Einschränkungen geben. Für den in der Schweiz am Zürichsee praktizierenden Psychotherapeuten und Angstexperten Dietmar Hansch ein guter Weg. Er verweist auf unsere evolutionäre Vorprägung im Umgang mit Ängsten. Gefahreninformationen werden besonders prominent wahrgenommen, und dann schaukeln sich negative Gefühle und Gedanken auf und hemmen unsere Fähigkeit zur Analyse. Wir sollten versuchen, immer wieder Distanz zu dem zu finden, was um uns herum passiert, sagt Hansch. Und wir sollten uns klar machen, wir werden diese Krise meistern. Wir werden daraus lernen und somit als Gesellschaft insgesamt stärker werden. Posttraumatisches Wachstum ist wesentlich häufiger als eine posttraumatische Belastungsstörung. Distanz zu Horrorszenarien finden. Emotionale Nähe suchen. Hoffen. Vertrauen. Wird uns das helfen? Vielleicht funktioniert ganz konkret auch etwas anderes. Wir meiden Versammlungen, aber sammeln uns im Inneren durch Achtsamkeit und Meditation. Das Resilienzzentrum Hamburg liegt nahe der Altstadt. Hier arbeiten Psychologinnen und Psychotherapeutinnen normalerweise mit Menschen, die unter Ängsten, Depressionen und Burnout leiden. Was hier geschult wird, ist die Fähigkeit des Geistes, Krisen zu bewältigen. Gerade sind die hohen Altbauräume der Einrichtung verwaist. Wegen Corona spricht Martina Assmann, Fachärztin für Arbeitsmedizin und Psychotherapie, mit ihren Klienten über das Internet. Sie gibt sogenannte MBCT-Kurse, die Betroffenen helfen sollen, mit Nöten und Ängsten des Alltags durch eine aufmerksame Haltung und die genaue Wahrnehmung kognitiver Prozesse anders umzugehen. Die Abkürzung steht für Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Eine meiner Teilnehmerinnen kam kürzlich aus einem Skigebiet mit Symptomen zurück, sagt Assmann. Das Ergebnis ihres Corona-Tests steht noch aus, aber die Frau ist voller Angst. Die Art und Weise, wie Assmann mit ihren Klienten über das Thema Corona spricht, unterscheidet sich grundlegend von Psychotherapie. Da würden wir in die Tiefe gehen und uns die Ängste sehr genau anschauen, erklärt Assmann. Beim MBCT geht es aber um etwas völlig anderes, um Akzeptanz dessen, was gerade in uns passiert, und um die völlige Konzentration auf den Jetzt-Zustand. Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ein Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk, hat die Musikerin Ina Deter mal getextet. Wohl wahr. Und so stellt Aßmann den Menschen verblüffend simple Fragen. Bist du gerade jetzt in diesem Moment an Leib und Leben bedroht? Was genau fühlst du in diesem Augenblick? Unsicherheit. Wie fühlt sich die an? Kannst du die Unsicherheit akzeptieren? Darf sie gerade einfach sein, ohne dass du dich von ihr gefangen nehmen lässt? Achtsamer Umgang mit Gefühlen, auch mit negativen, das ist die Basis von MBCT. Wir steigen nicht in Grübelspiralen ein, sagt Aßmann. Wir verlieren uns nicht in Katastrophenszenarien. Oh Gott, ich werde erkranken, ich werde isoliert. Die Intensivstation wird überfüllt sein. Ich muss einsam sterben. All diese Gedanken dürfen sein. Aber wir nehmen sie nur wahr und lassen sie dann wieder ziehen. Wir geben ihnen nicht die Macht, die uns so ängstigt. Das Ganze funktioniert über Meditationsübungen, wie etwa die Fokussierung auf den eigenen Atem. Die Wirksamkeit der Methode ist wissenschaftlich belegt. Vielleicht war es nie so wichtig wie heute, sich auf Rituale wie regelmäßige Meditation und Achtsamkeitsübungen zu verlassen. Als Bollwerk gegen die Beunruhigung. Von Jon Kabat-Zinn, dem Vater der Methode der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, stammt der schöne Satz, es sei nicht sinnvoll, mit dem Weben eines Fallschirms erst im Notfall zu beginnen. Martina Aßmann empfiehlt jedem, einfach ohne viel nachzudenken mit dem Weben, sprich den Übungen, anzufangen. Zahlreiche Apps zum Thema Achtsamkeit können helfen. Nehmen Sie noch vor dem Aufstehen 5 tiefe, bewusste Atemzüge. Nehmen Sie sich mehrmals am Tag 3 Minuten Zeit, um sich bewusst auf den Atem zu konzentrieren. Es geht darum, das rasende Gedanken- und Sorgenkarussell nur für ein paar Augenblicke zu verlangsamen. Wer regelmäßig übt, kann Erstaunliches erleben. Plötzlich betrachten wir 100.000-fach Erlebtes mit anderen Augen. Ein gemeinsames Abendessen mit den Kindern? Wie schön! Ein Telefonat mit den älter gewordenen Eltern? Wie wertvoll! Skypen mit Freunden? Wie gut, dass es sie gibt! Und, oh, jemand hat das Supermarktregal aufgefüllt. Danke! Das ist eben auch ein Merkmal von Krise. Wir haben die Chance, bewusster das wahrzunehmen, was gut und wertvoll ist. Und was man gern anders machen würde, irgendwann, wenn das Schlimmste überstanden ist. Denn letztlich dürfen wir darauf vertrauen, dass wir als Gemeinschaft auch Corona überstehen werden. Selbst wenn das all denen keinen Trost bietet, die an der Krankheit sterben oder die einen geliebten Menschen verlieren werden. Wofür das alles gut sein wird? Das bleibt das Geheimnis der Zukunft. Dazu passt die uralte Geschichte mit dem Bauern und dem Glück. Sie stammt, wie das Coronavirus, aus China. Eine der vielen existierenden Fassungen geht so: Es war einmal ein Bauer, dem lief sein Pferd davon. Was für ein Unglück, sagten die Leute. Und der Bauer sprach, Glück oder Unglück, wer weiß das schon? Kurze Zeit später kehrte das Pferd zurück, zusammen mit 2 Wildpferden. Welch ein Glück, sagten die Leute. Und der Bauer sprach, Glück oder Unglück, wer weiß das schon? Der Sohn des Bauern wollte eines der Wildpferde zureiten, wurde abgeworfen und brach sich ein Bein. Was für ein Unglück, sagten die Leute. Der Bauer sprach, Glück oder Unglück, wer weiß das schon? Da brach ein Krieg aus und alle jungen Männer wurden zum Militär eingezogen. Viele Männer starben im Kampf. Der Sohn des Bauern aber, der ein gebrochenes Bein hatte, wurde ausgemustert und überlebte. »Welch ein Glück«, sagten die Leute. Der Bauer sprach aber, »Glück oder Unglück, wer weiß das schon?« Virtuell in Kontakt. Wie Sie Familie und Freunde via Videochat zusammenbringen. Alle Gesprächspartner brauchen ein Smartphone, ein Notebook oder einen Computer sowie eine stabile Internetverbindung und müssen sich dann auf einen Dienst einigen und die entsprechende App installieren. Populär sind etwa erstens WhatsApp. Hier öffnen Sie zunächst den Textchat. Dann oben rechts auf das Kamerasymbol tippen. Beim ersten Mal fragt das Handy, ob die App Kamera und Mikrofon benutzen darf. Bitte zustimmen. Dann kann es losgehen mit maximal 4 Personen. Zweitens FaceTime. Über den Dienst können bis zu 32 Menschen miteinander chatten, aber nur Besitzer von Apple-Geräten. FaceTime ist dort vorinstalliert. Auf das grüne Symbol mit der Kamera klicken, dann öffnet sie. Um das Bildtelefonat zu starten, den gewünschten Namen aus der angezeigten Liste von Kontakten anwählen oder den Namen über das Eingabefeld suchen. Drittens Skype. Bis zu 50 Teilnehmer können damit zusammenkommen, egal welche Geräte sie besitzen. Sie müssen zunächst ein Benutzerkonto erstellen. Für einen Chat nehmen Sie dann die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Gesprächspartners in die eigenen Skype-Kontakte auf und wählen Sie an. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120 und die Faxnummer 0341 7113 125. Die E-Mail-Adresse lautet abo@dzblesen.de und die Internetadresse www.dzblesen.de. DZB Lesen in einem Wort. Mehr als Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE44 8605 5592 1100 8300 10 BIC WELAD E 8 L X X X